Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Ganz anders die zweite große Erzählung über Freiheit. Die beschreibt Freiheit als die Selbstbehauptung in Anführungszeichen des Normalen. Wenn ich mich aber in einem solchen existenziellen Abwehrkampf befinde, dann kämpfe ich fast ohne moralische Grenzen um mein vermeintlich eigenes Recht und das geht dann unweigerlich zu Lasten der Freiheit anderer. Und dieses zweite Freiheitsverständnis birgt meines Erachtens Widersprüche und noch mehr sogar gesellschaftliche Gefahren.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Heute gibt es eine Sonderfolge, die entstanden ist im Rahmen der Zusammenarbeit mit ein paar Wissenschaftlerinnen, ganz genau 9 Stück, die sich heute bei uns am Roman-Herzog-Institut mit dem Thema Sinnerzählungen in den Wissenschaften beschäftigen. Jetzt gerade sitzt mir Professor Dr. Benjamin Krämer gegenüber. Er ist Medien- und Kommunikationswissenschaftler an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Herr Krämer, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Herr Krämer, jetzt waren schon andere Kollegen als Ihre Fachdisziplin bei mir ganz weit weg, auch aus dem Design. Bei Medien- und Kommunikationswissenschaft liegt der Verdacht nahe, dass da Sinnerzählungen doch eine recht große Rolle spielen.
Auf jeden Fall, wir beschäftigen uns ja quasi ständig mit dem Sinn dessen, was öffentlich kommuniziert wird, also worüber die Medien berichten, worüber in den sozialen Medien diskutiert wird. Das Einzige ist, dass es vielleicht nicht immer um die ganz großen Erzählungen geht, sondern vielleicht eher um das Klein-Klein der verschiedenen politischen Themen, der verschiedenen Auseinandersetzungen, der Einstellungen zum konkreten Sachverhalten. Also es geht quasi immer um Sinn, aber vielleicht nicht um die großen Erzählungen bei uns immer.
Wenn Sie gerade in die Welt gucken, im Kleinen oder im Großen, bei sich privat oder auch global gedacht, gibt es etwas, was Sie beim Thema Medien- und Kommunikationswissenschaft ganz direkt bewegt?
Also mich bewegt im Moment natürlich sehr stark der fast weltweite Trend zum Autoritarismus und zum Rechtsextremismus und der Frage, ob alternative Sinnerzählungen da überhaupt noch eine Chance haben, also Erzählungen von ökologischer Transformation, von sozialer Gerechtigkeit und so weiter. Und auch so ein bisschen dieser Widerspruch, dass das offensichtlich auch laut Umfragen der Bevölkerung in vielen Ländern noch unglaublich wichtig ist, dass das aber in den Medien und in der Politik kaum noch durchdringt, sondern alles so ein bisschen von so in Anführungszeichen rechten Themen wie Zuwanderung und dergleichen verdrängt wird. Ja, da blicke ich so ein bisschen zugleich mit wissenschaftlichem Interesse und mit Sorge sozusagen als Bürger auf diese Entwicklung und versuche zu verstehen, was da los ist und welche Rolle natürlich die Medien und die sozialen Medien dabei spielen.
Mhm. Hätten Sie quasi einen Wunsch an die Zukunft, was Sie sich bei dieser medialen Themenvermittlung ja vorstellen können, dass sich unsere Diskursräume wieder öffnen?
Wenn ein einfacher Wunsch wäre, mal mit Menschen zu reden oder in die Umfragen zu schauen, was Menschen so bewegt in ihrem Alltagsleben, woraus sie irgendwie Sinn schöpfen oder was sie von der Politik gerne hätten und sich vielleicht etwas weniger von den Themensetzungen der Politik oder vielleicht auch von so einer Medienkritik, die online auf einen einprasselt, irgendwie vor sich hertreiben zu lassen, sondern eben ein bisschen selber Themen zu setzen, aus der Frage raus, was vor welchen großen Herausforderungen stehen wir eigentlich am ehesten. Das wäre vielleicht mein Wunsch oder meine Idee für die Zukunft.
Ja, Forschung soll ja immer klar, sachlich und nicht emotional getrieben sein. Aber Sie als Mensch, Sie haben ganz bestimmt immer eine Emotion, warum Sie sich auf ein Thema stürzen oder warum Ihnen das genau in der Forschung wichtig ist. Gibt es da so eine Grundemotion, wo Sie sagen, die treibt mich als Wissenschaftler an?
Das eine ist, glaube ich, schlicht so eine Freude, Ordnung in die Dinge zu bringen, also Dinge einzuteilen, Dinge zu sortieren, in bestimmte Beziehungen zu setzen, da irgendwelche Muster zu erkennen. Also es ist irgendwie so wie mit Bausteinen spielen, die aufeinander passen oder schöne Grafiken aufmalen und dergleichen. Das ist das eine. Manchmal ist es aber auch, dass ich mich einfach ärgere über bestimmte Dinge und denke, warum ist das so? Das ist doch eigentlich Quatsch oder das läuft doch in die falsche Richtung. Wie kann das überhaupt sein?
Mhm. Also den Dingen auch ein bisschen auf den Grund gehen und schauen, was kann ich dazu mit meiner Forschung beitragen, um da auch so eine Klärung zu bringen.
Genau.
Jetzt heute haben Sie sich ja auf einen RHI-Talk vorbereitet. Das ist ja ein bisschen anders als die Vorlesung oder die Präsentation im Seminarraum. Gab es da irgendwas, was Sie besonders herausgefordert oder Ihnen Freude bereitet hat? Vielleicht auch etwas, was Sie in der Vorbereitung für sich mitnehmen können?
Mir macht das schon immer auch Spaß, zur Abwechslung mal Formate zu haben, auch irgendwelche Texte zu schreiben, wo man jetzt nicht dran gebunden ist, einen sehr nüchternen Ton anzuschlagen oder alles mit im Detail mit Quellen zu belegen, sondern wo man auch mal lustige Metaphern finden kann oder irgendwelche Anekdoten einfließen lassen. Ich werde dann im Talk zum Beispiel über vegane Currywurst in der Kantine reden. Das ist jetzt nichts, was man unbedingt normalerweise in einem wissenschaftlichen Aufsatz unterbringt. Also das macht mir dann schon Spaß, da so ein bisschen Anekdoten und Metaphern zu finden und mit der Sprache mehr zu spielen, als es vielleicht üblicherweise in den wissenschaftlichen Texten der Fall ist.
Ja, wir sind ganz gespannt auf Ihren Vortrag mit dem Titel »Der Sinn der Freiheit in der medialen Kommunikation«. Unsere anderen Gäste habe ich jetzt heute auch schon gefragt und habe immer gesagt, weil es bei mir tatsächlich so ist, dass Musik ja auch irgendwie so ein bisschen der Soundtrack des eigenen Lebens ist und auch so eine Art Sinnerzählung vielleicht zu bestimmten Lebensphasen oder in Arbeitsgebieten. Gibt es auch sowas bei Ihnen, so ein Lied, einen Song, den Sie auf unsere Playlist beisteuern wollen, der entweder für Ihr Fach oder für Sie steht?
Ja, ich würde da von Brandy Carlile, Sinners, Saints and Fools, auf die Liste setzen. Es ist eine Geschichte, eine fast schon Parabel, eine einfache, wo es aber um moralischen Rigorismus geht, also um moralische Strenge, die quasi zu weit geht und um die späte Einsicht, dass man, wenn man moralisch streng ist, das eigentlich auch auf sich selber anwenden müsste. Und sich dann wundert, wie man eigentlich die ganze Zeit mit anderen Menschen umgegangen ist.
Herzlichen Dank, das ist ein super Song noch für unsere Playlist und jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß bei Ihrem RHI-Talk.
Dankeschön. Was haben dieser eine Onkel, den viele in Ihrer Familie haben, und Elon Musk gemeinsam, wenn sie sich auf der Plattform X äußern? Es hat was mit Freiheit zu tun, was genau, erkläre ich aber ein bisschen später. Berichterstattung in den Medien und Diskussionen auf den sozialen Medien tragen ja dazu bei, der Welt, der Politik, auch dem Leben der Einzelnen in der Gesellschaft Sinn zu verleihen. Da geht es natürlich um viele einzelne Themen, einzelne Meinungen, die da ausgetauscht werden, aber es lohnt sich, mal aus der Vogelperspektive draufzuschauen und zu fragen, was sind eigentlich die großen Erzählungen, die wir in der öffentlichen Kommunikation finden, die der Gesellschaft, der Politik, auch dem Leben der Einzelnen Sinn verleihen. Und besonders interessiere ich mich da für Erzählungen über Freiheit, weil das immer noch ein Begriff ist, der vielem in unserer Gesellschaft und in unserem Leben Sinn verleiht. Und da gibt es zwei große Erzählungen, würde ich sagen, die heute in der öffentlichen Kommunikation konkurrieren und wetteifern, der Gesellschaft, der Politik, dem Leben Sinn zu verleihen und die öffentliche Kommunikation prägen, sagen wir mal in der deutschsprachigen Öffentlichkeit, aber zum Beispiel auch in der US-amerikanischen Öffentlichkeit. Das ist zunächst mal eine Erzählung über Freiheit, die aus Vielfalt und Offenheit entspringt. Die geht vielleicht von der Beobachtung aus, dass bestimmte Gruppen in der Gesellschaft verletzlich sind, dass sie abgewertet werden, dass sie unsichtbar gemacht werden, dass sie vielleicht sogar Angriffen ausgesetzt sind. Diese Erzählung sagt dann aber, wenn wir diese Verletzlichkeit ernst nehmen und anerkennen, dann entstehen nicht nur für diese betroffenen Minderheiten neue Freiheiten, sondern letztlich profitieren alle davon, wenn die Gesellschaft offener ist, wenn mehr Optionen eröffnet werden. Und diese Erzählung
sagt auch, dass die Umwelt, dass das Klima verletzlich ist, sagt aber zugleich auch, wenn wir das anerkennen, dann eröffnen sich auch neue Möglichkeiten, zum Beispiel mehr Lebensqualität oder dass wir von der Energiewende ökonomisch profitieren. Ganz anders die zweite große Erzählung über Freiheit. Die beschreibt Freiheit als die Selbstbehauptung in Anführungszeichen des Normalen. Da geht es nicht so sehr darum, dass Freiheit aus Vielfalt und Offenheit entspringt, sondern darum, dass bestimmte Lebensweisen, bestimmte Geschlechterverhältnisse in der Gesellschaft zumindest lange Zeit als normal definiert waren, als unhinterfragter Standard galten, dass sich die Mehrheitsgesellschaft wenig Gedanken machen musste, Rücksicht auf Minderheiten zu nehmen, sondern dass sie der Standard war, an dem sich die Minderheiten messen mussten. Das hat sich aber im Laufe der Zeit zumindest graduell gewandelt und in dieser zweiten Sinnerzählung wird das jetzt nicht als Zugewinn an Vielfalt und Offenheit verstanden, sondern als Bedrohung der kollektiven oder individuellen Freiheit. Man sieht sich in einem regelrechten Abwehrkampf, einem existenziellen Kampf, noch überhaupt in Anführungszeichen normal sein zu dürfen. Und da sind sich meines Erachtens letztlich dieser besagte Onkel und Elon Musk einig, wenn sie heute Freiheit vor allen Dingen aus einem solchen Abwehrkampf heraus verstehen. Natürlich kann Elon Musk das auf einem ganz anderen Niveau ausleben, weil er sich nicht nur einfach auf den sozialen Medien äußern kann, sondern weil ihm ja bekanntlich eine der Plattformen selber gehört und weil er neuerdings sogar eine gewisse Macht über Staatsausgaben zu haben scheint, so dass er gleich auf mehreren Ebenen gegen Regelungen und Programme zum Schutz von Minderheiten vorgehen kann. Und vielleicht geht es ihm auch nicht nur um das in Anführungszeichen normale Leben, sondern irgendwie um mehr, um irgendeine Vorstellung von Fortschritt, die bei ihm aber nicht ein Mehr an Vielfalt und Offenheit bedeutet, sondern wahrscheinlich eher eine Entfesselung menschlicher und technischer Möglichkeiten, vor allem durch eine kleine technikaffine Elite. Aber trotzdem schafft er in seinem Tun Allianzen mit extrem rechten Kräften, die für sich in Anspruch nehmen, die Freiheit der in Anführungszeichen Normalen zu verteidigen und das gegen die Ansprüche und Forderungen von Minderheiten in Stellung bringen und sie darin bestärken, dass da ein Kampf geführt werden muss um die individuelle und kollektive Freiheit. Und dieses zweite Freiheitsverständnis birgt meines Erachtens Widersprüche und noch mehr sogar gesellschaftliche Gefahren. Um mal vielleicht mit einem etwas kuriosen Widerspruch anzufangen, wenn man zum Beispiel in die Kantine geht und da gibt's jetzt vegane Currywurst. Dann sage ich, ach, das ist ja nett, dass es das jetzt hier gibt. Das ist eine neue Option, das gab's früher nicht. Mehr Auswahl, mehr Vielfalt ist ja mal eine interessante Option zu den zusätzlichen Gerichten, die da angeboten werden. Dann gibt's aber Leute, die fangen dann direkt an zu krummeln und sagen, ah, jetzt wollen sie einem sogar das Fleisch madig machen, man kann nicht mehr in Ruhe seine Currywurst essen. Das ist ein regelrechter Affront, obwohl eigentlich ja die Vielfalt der Optionen zugenommen hat, fühlen sie sich irgendwie gekränkt und eingeschränkt und moralisch verurteilt durch dieses neue Angebot. Das mag jetzt irgendwie ein bisschen skurril klingen, aber wenn man das weiterdenkt, führt das natürlich auch zu ernsthafteren gesellschaftlichen Gefahren. Denn wenn man sich in einem solchen Abwehrkampf um die individuelle und kollektive Freiheit wähnt, dann ist Freiheit nicht mehr etwas, was mit der Freiheit anderer gemeinsam bestehen kann, sondern etwas, was ich persönlich habe und was mir niemand wegnehmen darf und was ich mit Zähnen und Klauen verteidigen muss. Und klassisch wurde ja Freiheit als etwas verstanden, was wie gesagt mit der Freiheit anderer gemeinsam existieren muss, was gewisse moralische und gesetzliche Regelungen braucht, was gegenseitige Anerkennung, vielleicht auch Unterstützung braucht, damit die Freiheit der einen mit den Freiheit der anderen koexistieren kann. Wenn ich mich aber in einem solchen existenziellen Abwehrkampf befinde, dann kämpfe ich fast ohne moralische Grenzen um ein vermeintlich eigenes Recht und das geht dann unweigerlich zu Lasten der Freiheit anderer. Wenn man zum Beispiel, wie es bei Elon Musk auch der Fall zu sein scheint, davon ausgeht, dass sich westliche Länder, dass die nur bestehen können, wenn sie sich gegen Zuwanderung abschotten und die Geburtenraten der einheimischen Bevölkerung erhöhen, dann kann man sich ja fragen, wer wird dann auf den sozialen Medien, die laut Elon Musk ja noch mehr Meinungsfreiheit brauchen, zumindest für gewisse Meinungen offensichtlich. Also wer wird dann auf den sozialen Medien vermehrt Angriffen ausgesetzt sein? Und das werden dann natürlich einerseits die Zugewanderten sein, die sich dann auf diesen Plattformen nicht mehr so frei äußern können wie zuvor, ohne fürchten zu müssen, dort Angriffen ausgesetzt zu sein. Und es sind eben auch Frauen und geschlechtliche und sexuelle Minderheiten, wenn sie auf diesen Plattformen kundtun, dass sie selbstbestimmt leben wollen und sich nicht diesem Fruchtbarkeitsideal von Elon Musk und anderen unterwerfen wollen. Und allgemeiner gesprochen ist es dann auf den sozialen Medien und in der Öffentlichkeit so, wenn man sich eben in einem solchen existenziellen Abwehrkampf wähnt, dann sind andere politische Auffassungen, andere Sinnerzählungen für einen nicht einfach andere Beiträge zum demokratischen Diskurs, wo man anderen Anerkennung, Zugeständnisse, Antworten schuldet, sondern dann sind alle anderen letztlich Gegner oder politische Feinde, die man bekämpfen muss. Und wenn auf diese Art und Weise ein Freiheitsverständnis dazu führt, dass man sich in einem solchen Abwehrkampf und in einer solchen Feindseligkeit gegenüber anderen wähnt, dann führt ein Freiheitsbegriff paradoxerweise in den Autoritarismus.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!